Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, und das können wir jetzt wirklich sagen, weil wir haben es mittlerweile 6:30.
Ja, Sonne geht unter, es wird dunkel draußen.
Ja, ja.
Ich habe gar kein Licht im Haus angemacht, fällt mir gerade ein.
Schon eine Stunde Vorgespräch gehabt, mein Gott.
Ich sitze bald im Dunkeln.
Mhm. Okay.
Ja, okay, es ging ja auch um wichtige Themen.
Ja, es hat die Zukunft betroffen.
Genau. Unsere Podcast-Zukunft. Oh, weil Gott, wenn man mal guckt, wir sind jetzt bei der 495.
Ja.
Stimmt's? Ja, stimmt, das stimmt. Ja, ich glaube ja. Mhm. 495, also die 500 steht da kurz bevor. Und ich habe ja immer gesagt, ja, die 500 mache ich noch voll. Und ja, dann ist halt die Frage, wie viel Geld wirft man mir hier auf den Tisch, damit ich dann weitermache. Na, das weiß ich Scherz.
Ja, ja, das liegt auch immer daran, wie viel Geld man mir auf den Tisch wirft, damit wir das hier durch zwei teilen können.
Oh ja, ja, genau, ja. Nee, hast ja recht. Ich habe ja eben auch schon gesagt, wäre die Summe doppelt so hoch, hätte man mal drüber reden können. Beziehungsweise dann hätte man angefangen, mal sich Gedanken über ein Gespräch zu machen, aber wieso sollte man da.
Für die Rente hätte es nicht gereicht.
Nein, deswegen, es muss ja alles passen. Es muss ja alles passen.
Naja, aber es war interessant.
Definitiv. Wenn wir schon eine Stunde drüber quatschen.
Ja, ich meine, es ist interessant, dass sich auch ein größeres Medienunternehmen dafür überhaupt interessiert,
uns zu übernehmen. Was wir zwei hier für einen Quatsch machen, ja.
Naja, so ist das.
Genau.
Gut, gut.
Aber in dem Zusammenhang nochmal, für Kooperationsanfragen sind wir natürlich immer offen.
Ja.
Also da kann man gerne was in unsere Richtung oder in deine Richtung schießen. Ja, reden kostet nichts, heißt es ja so schön. Mhm. Von daher, wenn da irgendwo Interesse besteht, Anfragen kann man gerne machen. Alles darüber hinaus wahrscheinlich eher weniger. das käme halt dann immer drauf an, ja, wie eine Zusammenarbeit aussehen würde. Aber so wie es momentan läuft, sind wir ja eigentlich schon recht glücklich, würde ich mal sagen.
Naja, was heißt glücklich? Wir sind zufrieden. Ne? Aber wenn man jetzt
der Tobi wieder.
Zufriedenheit mit Glück gleichsetzt, dann ist es okay. Man muss auch mit seiner Situation zufrieden sein.
Genau. Was habe ich jetzt von einem Spiele-Podcaster gehört? Es ist auch in Ordnung, wenn ein Spiel einfach nur gut ist.
Ja, gut ist doch nichts Negatives.
Genau. Es muss nicht immer alles hervorragend, super und überdurchschnittsmäßig genial und was weiß ich für Superlativen sein. Es ist doch auch schön, wenn ein Spiel einfach mal nur gut ist.
Ich habe mich heute ein wenig mit Retro-Gaming beschäftigt, in Natura.
Wir hatten ja gesprochen. Ach so, ja, stimmt, hat's ja, ne? Ja, genau.
Und da habe ich mir halt mal so ein paar Dinge wieder angeschaut und mal so ein paar Gameboy-Spiele angeschaut, also wirklich uralte Gameboy-Spiele, und war überrascht, mit wie viel einfacher Technik man früher noch zufriedenzustellen war.
Ja, also, okay,
damals. Damit kannst du heute keinen mehr hinterm Ofen hervorlocken mit der ganzen Geschichte.
Ja, aber damals gab's, wie heißt es so schön, wir hatten ja nichts, ja, damals.
Ja, wir hatten ja nichts, aber faszinierend, wo man mit zufrieden war.
Ja, okay, aber wie gesagt, du kanntest ja nichts anderes.
Ja, ist klar.
Du hattest ja den Gameboy und wie gesagt, du hattest ja dann noch die anderen, gerade mobilen Sachen noch, unter anderem ja auch die TurboGrafx zum Beispiel, die ja um einiges von der Technik her besser unterwegs war als ein Gameboy damals. Natürlich mit gerade was jetzt Größe, ja, Backsteinformat, Gewicht etc. betroffen hat, nochmal eine andere Hausnummer als ein Gameboy. Aber hier technisch gesehen weit, weit, weit voraus war. Aber ja, der Gameboy hatte halt schon seine
Vorteile,
unter anderem auch, ja, genau, der Preis. Ja.
Es war halt bezahlbar.
Und Nintendo, Also das, Mario das oder auch Tetris damals auf dem Gameboy war natürlich schon eine Ansage.
Ja, und ich habe wirklich als Jugendlicher oder als Kind, das war ja mehr Kindheit, echt monatelang gebraucht, bis ich mir überhaupt wieder außer Tetris und Mario weitere Spiele kaufen konnte. Das war viel Geld, so ein Modul damals. Ich weiß gar nicht, was die gekostet haben, 49 Mark oder so.
Ich weiß es nicht mehr.
Die Preisrange. Kommt auch drauf an, immer auf den Titel. Also es gab Titel, die waren recht teurer, teuer und andere, die waren etwas günstiger, ne? Je nachdem.
An Preise kann ich mich eigentlich erst erinnern, sagen wir mal, ab dem Super Nintendo bzw. Mega Drive. Alles davor, das ist echt blurry, ja, was Preise betrifft. Keine Ahnung, aber wahrscheinlich auch, weil ich, oder gerade die Zeit vom Gameboy, das waren halt immer, das hast du zum Geburtstag gekriegt, die Spiele hast du mal zwischendrin oder wie gesagt auch zu Weihnachten oder zum Geburtstag bekommen, das waren halt meist Geschenke, ja, da hast du ja, oder habe ich gerade für den Gameboy eigentlich nichts selbst gekauft, von daher kenne ich die Preise nicht und später, ja, dann die Konsolen, die reinkamen und auch die Spiele, das habe ich ja zum Großteil alles selbst bezahlt, von daher wahrscheinlich auch da dieses Erinnern oder im Kopf hängen bleiben. Mhm. Gerade was jetzt Super Nintendo betrifft, oder das Super NES, hatte ich ja, wie gesagt, das war ja auch so meine Hochzeit damals oder die große Zeit damals bei mir, wo ich ja dann auch viel mich mit Importen und so weiter beschäftigt habe. Und klar, da bleiben so Sachen natürlich besser im Kopf hängen. Ja,
ja klar. Ja, gut, dann haben wir doch wieder einen kleinen Abstecher in die Retro-Welt gemacht. Aus gegebenen Anlass oder aus zeitlichen Anlass, lasst uns lieber mal in die Apple-Welt einsteigen. Da haben wir nämlich ein bisschen was auf dem Zettel.
Ja, da hast du auf meinen Tweet gar nicht geantwortet.
Welcher Tweet? Der eine früh morgens? Keine Ahnung. Oder was meinst du?
Ja, ja, ach, wegen Bezug dem auf
Monday.
Genau.
Ach so, ja, irgendwie. Ich wollte darauf antworten, ich habe es noch vergessen irgendwie. Keine Ahnung.
Gut.
Kann vorkommen.
Ja, ja.
Ich campe ja nicht auf Twitter, also von Nein? daher.
Nee. Dann hast du den Tweet von Casey Neistat auch nicht gesehen?
Ich folge Casey Neistat auf Twitter nicht, ehrlicherweise.
Ah, okay. Mir wurde er allerdings von der Twitter-App als Tweet empfohlen. Also ich musste ihm noch nicht mal folgen, beziehungsweise noch nicht mal nachlesen oder ihn lesen auf Twitter. Er hatte auch nur gesagt, wie hat er gemeint, die Nokia, also alles vor Smartphone, es wäre halt besser gewesen. Und so wie ich ihn verstanden habe, wollte er halt später so ein Nokia nehmen und auf alles Smartphone-Technische verzichten. Ne?
Ja, kommt immer darauf an, in welcher Lebenssituation man steckt, ganz klar, sicherlich. In vielen Bereichen oder an manchen Tagen wünsche ich mir auch ein ganz normales Feature-Phone zurück und dass man sich quasi reduziert auf das Wesentliche, aber ist halt nun mal nicht.
Also hier genau, Nokia Internetless Phones circa 2003. Ja, mein Gott, soll er machen.
Ja.
Der ist ja eh so raus aus allem, von daher. Nee, ich dachte nur, weil du ja eigentlich Casey.
Ja, ich verfolge ihn mehr auf Instagram, sagen wir es mal so. Da finde ich, da ist der Content, den er kreiert, für mich angenehmer. Twitter ist nicht so mein Casey Neistat-Kanal.
Ja. So, genau.
Gut,
auch genug Casey.
Anyway. Casey. Bevor wir mit den eigentlichen Hauptthemen anfangen, lass uns noch mal kurz über die Apple Watch Series 7 sprechen. Mhm. Da haben sich jetzt so ein paar Dinge bewahrheitet, weil vor ein paar Wochen, bevor die Series 7 erschienen ist, gab es ja Berichte und es sind Dokumente aufgetaucht aus der FCC heraus, dass das Ding ein Hochfrequenzmodul oder ein Funkmodul an Bord hat, was im 60.000,5 Gigahertz-Bereich operiert. Und das sind Frequenzen, die man halt im Nahfeld nutzt, um hohe Datenmengen zu übertragen. Und das hat sich jetzt bewahrheitet. Man hat dieses Funkmodul auch im Gerät oder in der Apple Watch Series 7 gefunden. Allerdings hat man jetzt ein Ding nicht mehr gefunden, nämlich den Service Port. Der Service Port saß ja an der Anschlussstelle oder an der Schnittstelle zu den Armbändern. Also wenn man das Armband abgemacht hat, hat man ja halt diesen Service Port gesehen. Jedenfalls bei der Series 6 gab es den noch und auch bei der 5er. Ich weiß gar nicht, wann sie ihn eingeführt haben. Ich weiß nicht, der ist dann irgendwann dazugekommen. Der war, glaube ich, nicht immer bei jeder Apple Watch Generation an Bord. Jedenfalls war dieser Service Port dazu da, wenn die Uhr sich irgendwie aufgehängt hat, etc. Wenn es Probleme gab, konnten Apple-Mitarbeiter die Uhr in einen, über den Port in einen DFU-Modus versetzen und das Ding wieder reaktivieren. Und das wird jetzt wohl so sein, dass Apple das über dieses Funkmodul löst. Und das ist natürlich ein proprietärer Standard, den Apple da an Bord hat. Und da dieses Funkmodul kann man nur ansprechen, wenn man auch die dementsprechende Gegenstelle hat. Also eine Docking Station, die wohl nur Apple besitzt oder höchstens Apple Premium Reseller, die natürlich dafür zertifiziert sind, auch diese Uhren zu reparieren. Und wie gesagt, um dieses Funkmodul anzusprechen, braucht man eine Gegenstation und kann dann über dieses Funkmodul die Apple Watch in den DFU-Modus versetzen. Davon geht man aus. Und ein Grund war wohl auch, warum sie sich für dieses Funkmodul entschieden haben oder diese Technologie, da die Apple Watch ja ein höheres IPX-Rating oder IP-Rating bekommen hat. Und dieses Rating haben sie wohl nur bekommen dadurch, dass sie diesen offenen oder mehr oder weniger offenen Port jetzt eliminiert haben, rausgenommen haben. Und dadurch hat die Uhr jetzt auch ein IPX oder IP6X-Rating und das hätte sie wahrscheinlich durch diesen offenen Port nicht bekommen. Tja, das dazu.
Wobei ich jetzt die Bilder gesehen habe, Vergleichsbilder zwischen der 6 und der 7. Und da muss ich sagen, mir sind vorher bei der 6 irgendwie Display-Ränder nicht so enorm groß vorgekommen wie auf diesen Vergleichsbildern. Mhm. Also die 7 ist schon nicht schlecht.
Ja, ja.
Das
ja,
wird ja halt immer besser, ja. Ich bin mal auf die 8 gespannt. Nee, aber ja, die 7, wie gesagt, gerade alle die Bilder machen schon Lust auf mehr, ja. Mhm. Ist jetzt nicht unbedingt so bei mir auf meiner Shoppingliste, aber sollte ich mal irgendwie überraschenderweise, ja, keine Ahnung, vielleicht demnächst beim Lotto zu einem größeren Gewinn kommen, dann kann man sich das mal überlegen, ja.
Ja, klar. Also ich habe gemerkt, dass es auch wunderbar ohne Smartwatch geht. Ich habe jetzt ja auch bald ein oder zwei Jahre keine mehr aktiv in Benutzung, weil halt die Uhr, die ich hatte, zu alt ist und nicht mehr funktioniert mit aktuellen WatchOS-Versionen. Und das macht dann einfach keinen Sinn mehr, wenn man dann mit einer uralten Apple Watch durch die Gegend läuft. Ja. Das ist dann uninteressant.
Ach, solange es noch funktioniert, die Schritte zählt und
das ist richtig, aber es ist dann sehr mühselig. Der Akku ist jetzt auch schon in die Jahre gekommen und technisch gesehen grundsätzlich funktioniert das Ding noch, aber das Ding macht keinen Spaß mehr. Na, und dann habe ich das einfach das Ding in die Ecke gelegt, auf die Ladestation gelegt, die steht jetzt da und wird immer noch geladen und geladen und zeigt da die Uhrzeit an, aber das war's. Na, irgendwann ist das Ding einfach über die Zeit hinaus nicht mehr benutzbar. Ist halt so. Aber ich habe halt gemerkt, dass es nicht unbedingt ein Produkt ist, was ich unbedingt benötige und es mir das Leben erleichtert. Also für meine persönliche Lebenssituation. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Smartwatch-Junkie. Da gibt es Dinge, die wichtiger sind für mich, technologisch.
Ja, ja. Gut.
Ja, Apple Event, da gab es ja eine kleine Ankündigung und relativ ungewöhnlich montags.
Ne? Ja, kommt eigentlich eher selten vor, ja.
Der 18. Oktober, wir nehmen heute den 16. auf. Montag startet der Apple Event, das Special Event.
Ja, ja, aber ich habe da meinen guten Draht zu Apple genutzt, weil Montag ist mein mobiles Arbeiten Tag. Oder ist einer meiner mobilen Arbeitstage und ich werde da zu Hause sitzen. Das kommt mir da sehr entgegen, ja.
Naja, gut, das ist um 19 Uhr unserer Zeit. Da würdest du normalerweise hoffentlich schon zu Hause sein.
Da würde ich wahrscheinlich schon ein paar Minuten zu Hause sein, aber mich noch um die Hunde kümmern. Also von daher.
Ach so.
Ja. Von daher passt das schon ganz gut, ja.
Ja, gut.
Dann spare ich mir die Stunde, die ich normalerweise auf der Autobahn bin und das passt zeitlich dann alles wesentlich besser, ja.
Ja, aber Apple hat uns halt mal wieder überrascht, was das Datum angeht, weil es war ja prognostiziert 26. Oktober. Gut, mir kann es recht sein, je eher desto besser.
Genau.
Und ich denke, sie haben deswegen den 18. gewählt, weil am 19. ja dieses Pixel-Event stattfinden soll.
Ja, genau. Ja,
also
meinst du, ja, Google mal in die Suppe gespuckt?
Naja, wenn sie es am gleichen Tag gemacht hätten, dann hätten sie wahrscheinlich Google in die Suppe gespuckt, weil ich glaube, die Aufmerksamkeit wäre eher auf Apple gewesen als auf Google. Ne? Also vermute ich jetzt mal, weil, ja, was juckt schon so ein Pixel-Smartphone? Das Ding hat sowieso keine Marktanteile. Ja, das war jetzt wieder böse, aber es ist halt so.
Nee, okay, das war ja schon immer so, dass Pixel generell ja eigentlich mehr so ein Show-Device ist, ja. Google zeigt, was mit ihr oder beziehungsweise die aktuelle oder neue Version von Android zeigt Hardware, wie sie sich halt das im Prinzip vorstellt und will da ja so zeigen, wo die Reise hingehen kann. Preislich ja meistens halt dann auch mit einem günstigeren Modell halt unterwegs. Beziehungsweise das Top-Modell kostet ja auch nicht so viel wie ein S21 oder so, ja. Von daher zeigen die ja schon so ein bisschen, wie sie sich halt so ein Android-Phone halt vorstellen. Das hat schon natürlich gerade in Bezug auf Android dann auch ein ein Berichterstattungs
du hast eine gewisse Aufmerksamkeit schon. Ja,
genau, Aufmerksamkeit,
in irgendeiner Form.
Ja. Das ja, und ich denke mir, der ein oder andere wird noch mit Apple beschäftigt sein am Dienstag.
Kommt drauf an, was sie uns vorstellen. Und das ist natürlich die große Frage. Sie nennen das Apple-Event bei uns neue Dimensionen. In Amerika nennen sie es Unleashed. Ja, da kann man natürlich gerade in dem Bereich neue Dimensionen sehr viel reininterpretieren. Letztendlich wird es wahrscheinlich nicht so viel sein, wie wir alle reininterpretieren. Es wird wahrscheinlich nur um die neue Display-Diagonale gehen. 14 Zoll ist ja dann eine neue Diagonale, ja, die wir haben. Das 13 Zoll soll ja ein 14 Zoll werden. Und die Displayränder sollen wesentlich kleiner werden. Die Schriftzüge sollen wegfallen. Dadurch kann man natürlich auch die Ränder kleiner gestalten. Das sind so die groben Dinge, die wir bis jetzt zum Display gehört haben. Und es soll ein Mini-LED-Display in beiden Geräten kommen. Und Mr. Ross Young hat sich nochmal dazu geäußert, es könnte auch sein, dass das 120 Hertz Geräte werden, Displays werden.
Hattest du das noch gelesen, dass sie jetzt, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber einer hatte das Gerücht jetzt gestreut, dass es eventuell eine Notch geben soll oder ein Punch-Hole-Design für die Kamera und hat Und dann sind ja auch Render jetzt gerade, oder Render. Renderings, genau, rumgegangen.
Ja, das halte ich für eine gewagte These.
Ja.
Wäre natürlich konsequent, wenn sie jetzt auch eine Notch einbauen. Aber gut, sie haben es beim iPad ja auch nicht irgendwo eine Notch untergebracht. Und ich vermute mal nicht, dass das in die MacBooks reinkommt.
Ich glaube auch nicht. Genau.
Ja gut, wäre natürlich noch ein Mittel, um die Ränder noch kleiner zu bekommen, aber ich glaube, bei so einem Gerät, wo ich permanent drauf gucke, ist es noch schlimmer als bei so einem iPhone. Na gut, aufs iPhone schaue ich auch.
Ich wollte es gerade sagen, ja. Also
drauf, ja, gut.
Okay. Man hat sich da mittlerweile dran gewöhnt, ja.
Telefonieren tun da die wenigsten mit, sagen wir es mal so, oder relativ wenig.
Vorletztes Wochenende wurde seit langer Zeit mal wieder mit dem Telefon telefoniert.
Also ich telefoniere sehr, sehr viel damit, muss ich sagen.
Ja, ich aber überhaupt
es hat auch
nicht,
berufliche Gründe halt. Ne?
Und ja.
Das ist quasi uninteressant ist, ob ich jetzt Flatrate-technische über Mobilfunk telefoniere oder bei Festnetz, greife ich dann öfter mal zum iPhone.
Ach, und gestern habe ich das erste Mal, heute früh habe ich zum ersten Mal WhatsApp-Telefonie. Ich habe nicht telefoniert damit, sondern ich habe nur jemanden angerufen, um es klingeln zu lassen, weil ich nicht wusste, ob derjenige auch Mobilfunkempfang hat. Ich wusste aber, dass er auf jeden Fall per WLAN erreichbar ist. Und deswegen habe ich da mal kurz angeklingelt. Das ist, wie gesagt, auch das allererste Mal.
Ja.
Und auch im Prinzip ja nicht richtig. Aber egal.
Sprachqualität über WhatsApp ist teilweise besser als über manche Netze, muss ich dazu sagen.
Keine Ahnung. Ich habe da null Erfahrung mit.
Ja, doch. Ich habe da schon etwas Erfahrung mit, ja.
Meine Frau flucht nur ab und zu, wenn Kunden von ihr über WhatsApp anrufen.
Ja.
Aber habe ich gesagt, ist selbst dran schuld, ja.
Ja, aber lass uns nochmal auf das Event zurückkommen. Genau. Also wie gesagt, Ross Young meint ja, dass 120 Hertz wahrscheinlich wäre, gut, wäre schön, wäre natürlich
kann man auch machen,
zusätzlicher
ja. Vorteil. Ja, das würde wahrscheinlich eher adaptiv werden, das läuft ja nicht die ganze Zeit mit 120. Ich gehe mal davon aus, dass Apple, wie gesagt, das dann auch adaptiv machen würde.
Wie beim iPad und iPhone letztendlich auch, davon ist auszugehen. Trägt natürlich dann auch zur Stromersparnis bei. Macht ja auch keinen Sinn, wenn ich da ein Standbild habe, dass ich das dann permanent mit 120 Hertz befeuere. Das ist ja auch
unsinnig. Ja, okay, das ist halt die normale Displaytechnik, ja. Du hast eine Wiederholfrequenz und die läuft halt ständig durch.
Das ist ja auch bei stationären Geräten auch uninteressant. Beim Monitor, den ich da hinstelle, ist es ja mehr oder weniger auch uninteressant, wie viel Strom er verbraucht. Im gewissen Rahmen ist es uninteressant. Und bei so einem Laptop, was ich auch sehr viel logischerweise mobil benutze, ist es natürlich schon wichtig, da nochmal etwas Strom zu sparen. Mhm. Ja. Das Ding soll 1080p Webcam bekommen. Mhm. Hurra. Wird auch Zeit. Was ich mir noch wünschen würde, dass sie dieses Center Stage Feature auch rüberholen aus dem iPad. Das wäre natürlich noch eine schöne Funktion. Halte ich aber auch für unwahrscheinlich, dass das kommt. Ja. Und die Touchbar soll jetzt wegfallen. Da hat man sich, glaube ich, auch drauf geeinigt in der Gerüchteküche.
Da kann ich ja auch noch nicht so ganz dran glauben.
Naja, sie ist ja schon bei einigen Geräten nicht existent, ne? Also von daher.
Ja, ich weiß jetzt nicht, was du genau meinst, aber
MacBook bei den Air gibt's keine Touchbar.
Ja, die gab's da noch nie.
Nee, aber ja, trotzdem.
Und bei den MacBook Pros hattest du ja auch je nachdem, welche Konfiguration du hattest du ja mit oder ohne.
Naja, richtig.
Von daher, dann hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit immer gesagt, es gibt ja auch keine Tastatur oder keine externe oder
mit Touchbar.
Mit Touchbar. Inwieweit macht das Sinn, wenn du auf dem MacBook Pro eine Touchbar hast, aber ansonsten keine Möglichkeit hast, die Funktionalität zu nutzen? Warum solltest du das in deine Apps einbauen? Bla bla bla. Da hatten wir ja auch schon alles drüber gesprochen. Also ich würde sie jetzt nicht vermissen. Sagen wir mal so. Aber ob Apple jetzt wirklich sagen will, im Prinzip, wenn sie jetzt bei den neuen MacBook Pros komplett auch nicht als Option, ja, auf die Touchbar verzichten wollen, ob sie dann wirklich zugeben wollen, dass es einfach eine schlechte Idee war. Ich weiß nicht, ob sie so weit sind, ja.
Also das Bekenntnis zur Touchbar, das fehlt mir so ein bisschen von Apples Seite. Ne? Also das hat sich dann nie außerhalb der MacBook Pro Blase weiterentwickelt, wie wir ja schon öfter erwähnt haben.
Also spätestens mit der zweiten Generation an Gerät oder mit dem Update nach dem Vorstellen der Touchbar hätten sie hingehen müssen und durch alle mobilen Geräte das Ding durchziehen müssen.
Ja.
Alle. So sehe ich das auch. Bei MacBook Air angefangen, das kleine MacBook Pro, das große MacBook Pro. Wie gesagt, ab dem nächsten Update gibt's das Ding generell oder nur noch. Klar hätte es da auch den entsprechenden Aufschrei gegeben, aber spätestens, keine Ahnung, 2 Jahre später hätte man sich wahrscheinlich dran gewohnt und es akzeptiert. Ja,
und von daher fehlt mir, wie ich es eben schon sagte, die Bekenntnis zur Touchbar und die ist ein bisschen halbherzig. Ne? Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass sie das ganze Konzept fallen lassen. Ne? Ja, gut. Andere positive Nachrichten sind, dass angeblich die Startkonfiguration bei 16 GB anfängt und 512 GB SSD. Ich hoffe, das wird auch so sein. Gerade was die SSD anbelangt, finde ich unter 512 schon grenzwertig, gerade bei Pro-Geräten. Da finde ich das schon okay, dass man da mit 512 anfängt.
Wie gesagt, ich denke auch, dass es keinen Sinn macht, gerade bei den Pro-Modellen, egal ob 14 oder 16, ein Einstiegsmodell mit 256 zu haben.
Ja.
Macht keinen Sinn.
Ja, sehe ich genauso.
RAM können wir gerade, auch was die aktuelle OS-10-Version betrifft, nochmal ein bisschen diskutieren. Inwieweit 8 vielleicht nicht doch ausreichend für eine kleine Konfiguration. Würde mir allerdings da auch wünschen, dass sie bei 16 anfangen. Macht, denke ich, beim Pro auch mehr Sinn. Wie gesagt, ein MacBook Air oder so, ja, okay.
Ja, auch gerade im Hinblick darauf, wie lange einige Nutzer mit ihren Geräten unterwegs sind. Also wir müssen jetzt nicht nur diese momentane Situation begutachten, sondern das Ding ja auch noch sehen, was kommt nach Monterey an Betriebssystem, wie leistungshungrig wird das Ganze etc. Also man kann jetzt nicht immer nur so diese derzeitige Situation betrachten. Und da ist man mit 16 GB, denke ich, schon etwas besser aufgestellt. Auch wenn ja der Silicon Chip mit Arbeitsspeicher etwas anders umgeht oder generell das Ganze macOS auch im Zusammenspiel mit dem Silicon Chip etwas anders damit umgeht, aber trotzdem 8 GB ist, denke ich, nicht mehr zeitgemäß. Ja. Ja, ansonsten sind viele Dinge, die wir ja schon im Vorfeld spekuliert oder die spekuliert worden sind. SD-Card Reader soll kommen, HDMI-Anschluss soll kommen und MagSafe soll auch halt Einzug halten in die Geräte. Da frage ich mich natürlich, wie gestalten Sie das MagSafe-Ding? Wird das nur ein erweiterter USB-C-Port, der dann explizit dafür ausgewiesen ist? Hier hat man eine MagSafe-Kompatibilität. Wird das ein komplett neuer, proprietärer, zusätzlicher Anschluss? Das ist die Frage. Wie gestalten Sie, wenn MagSafe kommt, den Anschluss? Also wird das nur ein reiner Ladeport-Anschluss, wie es früher einmal war?
Ich bin da mal gespannt, weil ich könnte mir vorstellen, dass es ein reiner Ladeport wird, gerade wenn Sie es MagSafe nennen und MagSafe ja immer noch besetzt ist halt mit Magnet. Anschluss, ja. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da einen USB-C-Port irgendwie hinbasteln,
umbauen,
das zu machen. Wobei ich mir echt schwer tue damit, weil du ja gegangen bist eigentlich auf USB-C und den ja auch zum Laden genutzt hast. Und jetzt würdest du dann halt nochmal auf MagSafe gehen, der ja auch nochmal einen eigenen oder nochmal Platz braucht. Der nimmt ja im Prinzip Platz weg für vielleicht was anderes. Von daher, ich bin mal gespannt, wie sie es einem verkaufen. Ja, MagSafe. Bin ich echt mal gespannt, vor allem wie er aussieht, was die Funktionalität sein wird, wie ist er implementiert. Wird es wirklich ein extra Port sein, beziehungsweise wie damals, wie die Form aussieht, ne? Ist eine andere Frage. Aber wird es damals halt sein, wie bei der Einführung von MagSafe? Ja, oder wird es vielleicht dann, obwohl, ja, iMac haben wir es ja auch gesehen, da haben sie auch nochmal ein eigenes MagSafe-Ding durchgezogen, wird es dann auch da sowas werden, oder kriegt er vielleicht, wobei das, ne Induktionsladen macht da eigentlich keinen Sinn bei dem Gerät.
Nee, das glaube ich auch nicht. Da läuft einfach zu wenig Saft drüber. Also wie gesagt, ich glaube auch, wenn sie MagSafe zurückholen, wird es ein reiner Ladeport-Anschluss werden. Vielleicht, dass sie noch das Netzteil etwas verändern, wie beim iMac, dass man vielleicht noch einen Ethernet-Port mit übers MagSafe-Ladekabel rüberschleift, könnte man vielleicht auch fürs MacBook übernehmen. Wäre denkbar, dass man dieses Feature noch mit reinnimmt. Und dass man sich aber auch trotzdem zusätzlich noch die Möglichkeit erhält, auch über USB-C zu laden. Ich denke, diese Option können Sie wahrscheinlich auch gar nicht deaktivieren und rausnehmen, weil das eine Spezifikation vom USB respektive Thunderbolt-Port ist. Was ja auch, denke ich, auch Sinn ergibt, weil die ganzen Docking-Stations, die im Umlauf sind, wo man die Geräte gleichzeitig auflädt und mit seiner heimischen Peripherie verbindet, die werden sie jetzt nicht irgendwie umstellen wollen auf irgendwas anderes Proprietäres. Und ich glaube, da würden sie sich auch eine Menge Kunden mit, verärgern, die jetzt auf einmal ihre Docking-Stations nicht mehr verwenden können.
Also ich denke, da hätte, glaube ich, Apple weniger Probleme mit,
ja. Ja, okay, aber den einen Kunden zu verärgern und den MagSafe-Freund wieder anzusprechen. Also ich denke, sie gehen beide Wege. Du kannst USB-C verwenden zum Aufladen und kannst den MagSafe-Port verwenden. Also das vermute ich mal, wenn sie MagSafe zurückholen.
Ja, die Frage ist halt, und da sind ja momentan auch die Gerüchte, du verlierst halt einen Thunderbolt-Port aufgrund von MagSafe, dass du in Zukunft dann drei Thunderbolt plus MagSafe hast, plus HDMI plus SD-Card. Die Frage, die sich mir stellt, und da hatten wir vor ein paar Folgen ja auch schon drüber gesprochen, sind das 14er und 16er identisch, was die Anschlüsse betrifft?
Ja.
Und da habe ich ein großes Fragezeichen auf der Stirn. Mhm. Ich befürchte, dass es wahrscheinlich, also ich wünsche mir, dass es so ist.
Mhm.
Gerade was auch SD-Karte betrifft, nicht, dass das ein Feature wäre, was im 16er zum Beispiel vorbehalten ist.
Mhm.
Oder auch HDMI, ja, dass das auch so ein Ding wäre, was vielleicht nur der 16er hätte. Und das 14er vielleicht nur mit drei Thunderbolt und MagSafe kommt. Oder im schlimmsten Fall nur mit zwei Thunderbolt und MagSafe.
Mhm.
Ja, also wie gesagt, das macht mir momentan ein bisschen Bauchschmerzen, weil das auch abhängig wäre, welches Gerät halt dann, klar, ich habe über Mini gesprochen, aber wenn man halt mal die Wunschgedanken halt fortführen könnte, wie gesagt, wenn 14er und 16er wirklich identisch wären, ja, bis auf die Größe, würde ich halt definitiv zum 14er tendieren.
Mhm.
Aber das ist ja einmal die Frage bei den Anschlüssen, weil da hatten wir ja in der Vergangenheit auch Unterschiede zwischen 13 und 16. Würden sie es diesmal anders machen? Ich würde es mir wünschen. Es wäre definitiv, denke ich mal, auch das, was der Markt gerne hätte.
Ja.
Dass man sich wirklich nur in der Größe dann entscheiden muss. Aber ich befürchte, dass wir einen Kompromiss eingehen müssen, was die Anschlüsse betrifft.
Ja, ich denke, irgendwo wird es Unterschiede geben. Wenn es wahrscheinlich auch nicht der Prozessor ist, der wird wahrscheinlich identisch sein.
Da würde ich auch meine Hand nicht für ins Feuer legen.
Ja, okay. Vielleicht, dass man halt beim größeren Modell mehr Optionen hat. Man sagt ja sowieso, es soll Optionen geben im Grafikbereich.
Ja, also, GPU,
man,
ja.
Dass man die GPU dementsprechend
was auch vollkommen okay ist. Kann. Was auch vollkommen okay ist. Du hattest früher ja auch schon die Möglichkeit, beim 16er die Grafikpower noch zu konfigurieren. Wäre jetzt zum Beispiel, wenn das nur beim 16er ginge, auch nochmal so ein Thema, vorausgesetzt, dass halt die Grundkonfiguration hoffentlich auch dieselbe ist.
Ja.
Wenn ich dann zusätzlich in 16er nochmal mehr GPU packen kann, okay, vollkommen Option, in Ordnung.
Klar.
Vollkommen in Ordnung. Aber auch da würde ich mir wünschen, dass halt, wie gesagt, zumindest mal in der kleinsten Konfiguration beide Geräte auch wieder identisch wären. Aber auch da habe ich Bauchschmerzen, dass es nicht so sein wird, ja.
Ja, vor allen Dingen, das sind ja alles nur Prognosen oder aus der Gerüchteküche
raus. Genau,
Und ob Apple das dann letztendlich wirklich so macht, da kann man ja immer ein ganz, ganz großes Fragezeichen dahinter setzen. Ne? Das ist das Problem.
Ja, ja, die Frage ist halt, inwieweit wollen sie halt alleine schon bei der CPU oder GPU, ja, beim M1X, wie er wahrscheinlich heißen wird, noch Unterschiede machen innerhalb der Prozessorgeneration für den Einsatzzweck auf die einzelnen Geräte hin. Das ist halt die Frage. Wie gesagt, gerade bei den neuen Pros würde ich mir wünschen, dass die Base-Modelle einfach identisch sind, ja. Das, ja, der reine das, Unterschied wirklich die Größe.
Ja, ja. Das
wäre wirklich so ein Wunsch von mir, ja.
Ja. Ja, hoffen wir es.
Ja, Montag werden wir es wissen, ja.
Ja, und wo wir jetzt in der letzten Zeit gar nicht mehr viel drüber gehört haben, Mac Mini.
Leider.
Ist jetzt sehr, sehr still geworden.
Ja.
Und das ist ja für mich ein entscheidendes Produkt, sagen wir es mal so.
Ja, wir reden ja schon länger drüber, dass wir beide im Markt eigentlich sind für einen neuen Mac Mini. Oder für den neuen Mac Mini. Ich hoffe, es wird was kommen. Ja, wir hatten ja kurz vor der Aufnahme noch drüber gesprochen. Du erhoffst dir ja mehr als ich von dem Gerät. Ich wäre mit einem aktuellen Mac Mini Design, wie es der M1 ja auch hat, und einfach nur X rein und vielleicht zwei, drei andere Sachen noch, mehr GPU-Power. Wie gesagt, Anschlüsse kann man nochmal diskutieren, ja. wäre ich ja im Prinzip schon zufrieden.
Es gibt ja die wildesten Gerüchte, oder es gab ja in der Vergangenheit die wildesten Gerüchte, es wird eine Designveränderung geben, angeblich, es soll kleiner werden, kompakter werden, MagSafe soll reinkommen und so weiter. Da gab es ja wilde Spekulationen.
Die hatten ja auch schon spekuliert, ob das Ding eventuell mehr vom Design
wie
ein Apple TV wird, ja, zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel, ja. Da gab es ganz viele Spekulationen und jetzt gab es wieder eine ganz aktuelle Spekulation. Das Ding soll sich designtechnisch gar nicht vom normalen Mac Mini in Anführungsstrichen unterscheiden, soll genauso aussehen, eventuell ein paar mehr Anschlüsse reinkommen in das Gerät und halt der M1X und mehr Optionen für den Arbeitsspeicher. Letztendlich die gleiche Struktur wie in den MacBook Pros. Ja, gut, würde dann auch Sinn ergeben. Ich hoffe, es kommt nur irgendwas. Das ist die Frage. Nicht, dass wir denn da am Montag stehen und die haben wirklich nur die MacBooks vorgestellt und das war es letztendlich.
Das wäre ja, wobei, wenn es, wie gesagt, wenn das 14er richtig geil wäre, könnte ich, und kein Mini kommt und die Preise nicht zu astronomisch sind, könnte ich mir eventuell, oder könnte ich mir vorstellen, schwach zu werden beim 14er.
Ja.
Weil ich brauche A, neue Hardware.
Ja, du auf jeden Fall.
Ja, ja, ich brauche definitiv neue Hardware.
Naja, das ist das. Ja, also man kann halt auch
die Hoffnung besteht ja
rein interpretieren, weil ja neue Dimensionen, dass vielleicht auch ein größerer iMac kommt, der 32 Zoll iMac, der ja, auch schon
neue Dimensionen erwarten wir uns ja vom 14er, also das wäre ja schon
ja mal klar, aber es könnte natürlich auch sein, dass wir kein Mac Mini sehen, dass wir vielleicht den 32 Zoll iMac sehen.
Was denke ich mal gerade auch für das Jahresende beziehungsweise über Weihnachten das interessantere Gerät wäre, weil wir da ja auch auf ein Update warten einfach.
Ja klar,
das gerade was halt den iMac Pro betrifft, ja.
Das ist ein Gerät, was immer noch im Intel-Bereich unterwegs ist, also der 27 Zoll iMac. Der Mac Mini, gut, der ist schon auf M1. Ja, okay. Obwohl es gibt ja immer noch einen Mac Mini, der nicht auf M1 ist. Der ist ja immer noch im Portfolio.
Ja, das ja, und wie gesagt, wir warten ja eigentlich auf einen M1X Mini. Aber ich denke mal, für das Weihnachtsgeschäft und für die aktuellen iMac-Benutzer wäre, denke ich mal, das auf jeden Fall ein interessanteres Gerät für Apple als jetzt ein Mac Mini. Das Frage ist halt Display, beziehungsweise wie sieht es generell mit Komponentenverfügbarkeit aus? Kann man da in der aktuellen Situation, ja, man hört es ja jeden Tag im Prinzip in den Nachrichten, kann man da oder kann Apple da die, ja, oder die Teile entsprechend kriegen, um halt da die drei Produkte halt zu bringen jetzt.
Ja, auf jeden Fall, das ist das Problem. Bei Mac Mini hättest du natürlich einen Vorteil, du bist auf die Displays nicht angewiesen. Ne? Das ist halt der einzige Vorteil, den man beim Mac Mini hat. Ne, beim iMac musst du natürlich Displays am Start haben. Naja, es bleibt spannend.
Sehr spannend. Also
wie gesagt, das der Event Montag, ist für mich viel interessanter als das iPhone-Event.
Mein Gott, es kommt halt ein neues iPhone. Es kommt jedes Jahr.
Ja, ja.
Es kommt meistens zum selben Zeitpunkt. Ja, man weiß, oder gerade da weiß man ja ungefähr, was einen auch erwartet. Zumindest mal dieses Jahr stand ja eigentlich auch fest, dass da wahrscheinlich, oder dass da vom Design her nichts Neues kommt. Wie gesagt, 14er wird neu sein. Du hast Apple Silicon dann jetzt auch im Pro 16 Zoll. Das, wie gesagt, beide Geräte vom Design her wahrscheinlich neu. Das wird schon sehr interessant, ja.
Ja. Naja, schauen wir mal. Vor allem, wo die Reise preislich hingeht. Das ist.
Ich hoffe mal, dass es ähnlich stabil bleiben wird wie beim iPhone. Ja.
Also ich vermute mal, dass diese Basiskonfigurationen recht ähnlich sind, wie sie im Intel-Bereich sind. Da werden sie sich hoffentlich nicht großartig unterscheiden, nur bei den Optionen, da werden sie dann zuschlagen, was SSD und was Arbeitsspeicher angeht. Speziell beim Arbeitsspeicher, da werden sie es wieder krachen lassen, nehme ich an. Ja.
Was auch noch eine interessante Frage sein wird, wie wird's aussehen mit Intel-Versionen von den Geräten nach der Vorstellung jetzt von den neuen Geräten? Sind die dann komplett raus oder wird's noch irgendwie doch noch ein Modell erstmal geben? Ja?
Also ich gehe davon aus, dass die komplett raus sind. Also sofern die leistungstechnisch das alles abdecken können, gehe ich davon aus, dass die komplett raus sind. Und das werden die auch abdecken können. Also beim 16 Zoll kann man sich ja maximal den i9 rein konfigurieren und ich gehe davon aus, dass der M1X locker den i9 in die Tasche stecken wird. Davon gehe ich einfach aus. Ja.
Also man kann, denke ich, davon ausgehen, dass er leistungstechnisch sehr gleich liegen wird, weil ansonsten bräuchte es das nicht machen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und ja, es lässt ja erhoffen, dass da ordentlich was passiert.
Ja, ja. Intel war ja, glaube ich, auch ein bisschen angefressen jetzt gerade mit ihren letzten zwei Aktionen. Ja. Die hatten ja einmal diese quasi Werbung, wo sie da Apple-Nutzer ja einmal angesprochen hatten und beziehungsweise dieses Video und jetzt ja bei Twitter ja auch nochmal, wo sie die Frage gestellt hatten wegen Umsteig auf PC, ja, was ja ein bisschen zurück oder entsprechende Kommentare gebracht hat, ja, fand ich schon lustig, ja.
Ja, das ist ja wieder diese Fortsetzung dieser Kampagne mit, wie hieß er denn jetzt? Na, I'm a PC and I'm a Mac, wie hieß denn der?
Der John Hodgman?
Nee, das
der war der PC.
Von Intel hat doch der andere, der ehemalige Mac, habe ich den Namen vergessen.
Ach so, der Justin Long.
Justin Long, ja, und das ist jetzt ja diese Fortführung, also ohne Justin Long haben sie ja wieder diese Bashing-Kampagne fortgeführt von Intels Seite. Das war ja jetzt ja nicht so glücklich gelaufen, das Ganze. Ist ja wieder nach hinten losgegangen.
Ja.
Ja, wenn man sich bedrängt fühlt, dann schlägt man mit den Armen um sich. Ne? Das ist halt so, wie es Intel gerade macht. Ja. Mhm. Naja, mal schauen, wie sich das bei Intel weiterentwickeln wird. Da soll ja einiges kommen angeblich. Schauen wir mal. Gut, ich glaube, ja, das Thema Event am Montag können wir jetzt abhaken. Wir werden es früher oder später sehen und spätestens am Montag. AirPods 3 sollen angeblich noch im Rahmen des Events vorgestellt werden. Ich glaube, das wird auch irgendwie im Dunstkreis von dem Event vorgestellt, aber das wird nach meiner Meinung auch nur per Pressemitteilung kommen, ein Tag oder zwei Tage später. Ich glaube nicht, dass sie da noch Zeit aufwenden und am Event da noch die AirPods großartig vorstellen. Ist meine Meinung. Je nachdem, wie viele Updates und wie viele Feature-Updates die AirPods bekommen. Aber wenn ich mir die AirPods 2 anschaue, die haben sie auch nur per Pressemitteilung vorgestellt. Und das ist eigentlich ein etabliertes Produkt. Da muss man jetzt nicht großartig noch auf der Bühne was erklären, nach meiner Meinung. Gut. Dann lass uns zum nächsten kurzen Thema übergehen. Das erste Gerät mit der Hey Siri-Funktion ist jetzt aktiv. Und kann jetzt bestellt werden, oder besser gesagt, was heißt bestellt werden? Es ist ein Produkt, was schon am Markt ist und es wird demnächst ein Update bekommen. Also man hat vorhandene Hardware oder vorhandene Hardware kann softwaretechnisch umgerüstet werden oder per Firmware-Update umgerüstet werden auf die dementsprechende Siri-Funktion. Die wurde ja auch von Apple angekündigt. Es gab aber, wie gesagt, noch kaum oder keine Third-Party-Produkte, die das unterstützen, und jetzt ist ein Thermostat, wie gesagt, dazu in der Lage, diese Funktion umzusetzen. Das Thermostat kommt von der Firma Ecobee, ist im Smart-Home-Bereich jetzt nicht unbedingt so ein Riesenunternehmen, hat ein paar interessante Produkte am Markt, aber ich glaube, in Europa jetzt nicht so der große Marktführer. Ja, ein Thermostat mit eingebauten Mikrofonen, ja, interessant. Ja, ja, wie gesagt, eine kleine Randerwähnung, weil es das erste offizielle Third-Party-Produkt ist, was das jetzt unterstützt. Mich wundert es auch, dass das so schleppend funktioniert, dass jetzt nicht noch mehr Anbieter das anbieten oder woran es jetzt liegt, ob dieser Zertifizierungsprozess von Apple so lange benötigt. Keine Ahnung, wo da die Probleme im Moment liegen. Ja. Und Johnny Ive hat jetzt eine Webseite, hast du das mitbekommen?
Ja, ich habe mir die schon angeguckt, also von der Typografie her und auch von der Komma-Animation finde ich sie sehr gelungen.
Sehr minimalistisch, na gut, ich meine, das ist die Handschrift von Johnny Ive, alles ein bisschen minimalistisch zu halten, ganz klar. Etwas gewöhnungsbedürftig auf den ersten Blick, das hat mich etwas... Ja, aber das soll es wahrscheinlich auch sein.
Ja,
das soll sich halt von der Masse abheben.
Woran ich mich immer noch nicht gewöhnt habe, ist halt an den Namen an sich, ja.
Love From, ja. Ja. Und es gibt auch einen Erklärungstext. Im Text heißt es jetzt mal so frei übersetzt, Love From ist ein kreatives Kollektiv aus Designern, Architekten, Musikern, Filmemachern, Ingenieuren und Autoren und Künstlern. Sie sehen sich quasi als ein Kollektiv, was zusammen Dinge verändern möchte und in erster Linie steht der kreative Output und die Freude am Designen. Also das ist sozusagen die ganz grobe Eigenbeschreibung, wie sich jetzt Love From sieht. Tja. Und nach wie vor ist Apple wohl auch noch Kunde und da gibt es weiterhin wohl auch noch Berührungspunkte und Punkte, wo zusammengearbeitet wird. Ja. Interessant ist noch, dass der Webseitenfonds oder die Schriftart extra entwickelt worden ist und der Typograf, also ein relativ berühmter Typograf, John Baskerville, der hat den oder die Typo entwickelt. Ja, das ist doch so ein kleines Detail, sagen wir es mal so. Wieso denke ich jetzt gerade an den Hund von Baskerville, wo ich das jetzt hier vorgelesen habe? Gab es da nicht mal irgendwie so ein Krimi? Keine Ahnung.
Sherlock Holmes.
War das Sherlock Holmes? Mhm. War das nicht Edgar Wallace?
Nee. Der Hund von Baskerville ist Sherlock Holmes.
Okay, gut. Also John Baskerville hat die Typo designt. Sehr schön. Schauen wir mal, was kommt. So, und in der Schweiz hat sich ein Student entschieden, sein iPhone umzubauen. Hast du das mitbekommen?
Ich sag mal so, ich hatte es nicht mitbekommen und habe es jetzt erst gelesen oder die gesehen, was gemacht wurde. Er ist allerdings nicht der Erste, muss man auch sagen.
Okay, das weiß ich jetzt allerdings nicht. Ich dachte, er wäre der Erste. Okay, da bin ich ja froh, weil sonst kommt wieder der Spruch aus von den Schweizern, wer hat's erfunden?
Ricola, wenn es danach geht. Oh, ja, die uns übrigens nicht sponsoren, aber egal.
Ja, ne, ich setze da eher auf die Marktbegleiter, muss ich sagen. Von Ricola.
Ja. Jeder, wie es ihm schmeckt.
So ist es. Ne? Gut. Ja, jedenfalls ein Schweizer Student hat sich das Ganze mal angeschaut und hat sein iPhone umgebaut auf USB-C. Da gibt es auch ein YouTube-Video, das verlinken wir in den Shownotes. Da kann man sehen, dass das grundsätzlich funktioniert. Man sieht auch, dass die Buchse da vernünftig eingebaut worden ist und der Umbau ist auch relativ sauber durchgeführt worden. Also es sieht optisch auch sehr gut aus. Technisch scheint es, wenn man dem Video Glauben schenken mag, auch zu funktionieren. Sowohl der Strom als auch die Daten fließen. Und das Video war eigentlich nur ein Teaser-Video, weil er hat halt angekündigt, dass es noch ein weiteres Erklärvideo gibt. Allerdings konnte man auch im Blog-Eintrag lesen, dass das nicht so trivial ist und dass es schon etwas umfangreicher war, dieser Umbau, und dass er jetzt nicht unbedingt jedem empfehlen würde, das selbst zu tun und selbst umzubauen. Und man muss auch dazu sagen, er macht gerade seinen Master auf Robotik und er ist da wohl auch thematisch ein bisschen im Thema und weiß auch, wie man mit Werkzeugen umgeht. Und er konnte auch die Werkzeuge aus der Uni benutzen und konnte dementsprechend auch die Feinmechaniker-Werkstatt in Anführungsstrichen benutzen, wo ihm auch solche Werkzeuge zur Verfügung stehen, dass er das Gerät umbauen kann. Also der weiß wahrscheinlich, was er tut und ist in Anführungsstrichen vom Fach, sagen wir es mal so, ganz große Anführungsstriche. ja, beeindruckend. Das Video jedenfalls. Also, da träumt ja fast jeder von iPhone mit USB-C-Anschluss zu haben. Also ich würde es positiv empfinden und ich wäre begeistert, wenn es das endlich geben würde. Ja, dann das nächste Kurzthema. Apple erweitert das Serviceprogramm für die AirPods Pro. Da gab es ja ein Serviceprogramm, was aber im Oktober normalerweise ausgelaufen wäre, dass die Geräte halt knacksen und Störgeräusche von sich geben. Das ist auch nur zu lösen, wenn man die Geräte austauscht. Und das Serviceprogramm wurde jetzt auf ein Jahr erweitert. Also alle diejenigen, die da noch Probleme mit haben, ihr habt Glück, ihr könnt die Dinger nochmal austauschen. Ja, und dann gibt es wohl bei der Apple Care Plus Geschichte neue Kriterien oder neue Regularien. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Dass man jetzt, wenn man hat ja die Möglichkeit, 60 Tage nach dem Kauf von iPhones und von anderen technischen Geräten eine Apple Care Plus Versicherung abzuschließen. Und da ist jetzt ein Gerätecheck oder eine Geräteprüfung bei einigen Nutzern aufgetaucht, auch in Europa und in Deutschland. Das ist jetzt nicht flächendeckend aufgetaucht, sondern einige Kunden haben halt nach der Aktivierung oder nach dem Kauf ein E-Mail bekommen, geh mal bitte auf folgenden Link, und dann hat sich ein Diagnosetool geöffnet, und erst wenn dieses Diagnosetool erfolgreich durchgelaufen ist, dann konnte man auch die Apple Care Plus Geschichte aktivieren. Und das ist bei den meisten Nutzern aufgetreten, die halt nach einer längeren Zeit, also so kurz vorm Ablauf der 60 Tage, sich halt für die Garantieverlängerung entschieden haben. Also wenn ich das jetzt sofort frisch mache, Gerät aktiviert und ein, zwei Tage später mache ich das, ist die Chance wohl relativ gering, dass dieser Diagnose oder dieser Gerätecheck erfolgt, sondern nur bei Nutzer, die sich halt kurz vor Schluss dafür entscheiden. Man möchte halt das eindämmen, dass sich halt Kunden, die diese Apple Care Plus Geschichte klicken, die ihr Gerät schon ins Jenseits befördert haben. Kann ich ja verstehen, dass Apple halt sicherstellen möchte, dass das Gerät noch grundsätzlich funktioniert. Weil da gibt es einige Kunden, die ihr Gerät zerstört haben und nachträglich diese Apple Care Plus Geschichte aktiviert oder gekauft haben. Auf die Idee wäre ich jetzt auch nicht gekommen, ehrlich gesagt. Vielleicht
also ich schon.
Okay,
jetzt also ist ich ja, schon. Okay. Okay. Bietet sich ja im Prinzip auch an.
Ja. Ja, okay. Aber du musst ja trotzdem noch einen kleinen Obolus bezahlen für die
Reparatur. Ja, klar, aber ganz, es ist ja
wesentlich kleiner. Ja.
In der Regel günstiger als
Komplett neu zu kaufen.
Genau.
Naja.
Und Apple Care Plus an sich ist ja von der Leistung her nicht schlecht und würde sich, denke ich mal, bei einem Top 16 MacBook Pro auch anbieten. Gerade wenn man es halt eventuell auch beruflich nutzt als Selbstständiger, beziehungsweise da wirklich sehr viel mobil unterwegs oder ist mit dabei hat, wenn man unterwegs ist, würde ich sagen, macht es da definitiv Sinn. Ansonsten, wenn man Interesse hat an Versicherungen, macht es ja durchaus, oder ist es auch eine Idee, auf jeden Fall mal zu gucken, was halt so der Markt draußen macht. Ja, es gibt ja auch einige andere Anbieter, die halt Versicherungen speziell dafür anbieten. Ja, ich kann jetzt keinen empfehlen, habe da auch keinerlei Erfahrungen außerhalb von Apple Care jetzt, was ich in der Vergangenheit mal hatte, wobei bei den letzten Geräten jetzt auch nicht unbedingt, aber ich hatte Apple Care in der Vergangenheit auch schon. Und ja, mein Gott, wie mit jeder Versicherung. Ja, im Prinzip ist es ja immer noch besser, du musst es halt nicht in Anspruch nehmen.
Ja, ja, klar.
Das ist richtig.
Ja. Naja, gut. Jedenfalls haben sie speziell bei den iPhone-Kunden halt diese Diagnose eingeführt, bevor man halt zum Abschluss kommt. Bei einigen Kunden dieser Diagnose-Link, den man dann einfach durchlaufen lassen muss. Kann ich ja auch verstehen, dass Apple das macht. So, und dann gibt's ein Thema, was in der letzten Woche so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat. Ja. Apple hat die iPhone 13 Produktion runtergeschraubt, angeblich. Da gab's einen Bericht von Bloomberg. dass sie mal den Output oder die Produktionsziele um 10 Millionen Geräte nach unten geschraubt haben. Also das Fertigungsziel nach unten geschraubt haben. Und angeblich soll es Probleme bei speziellen Komponenten geben, speziell von der Firma Texas Instruments und von Broadcom. Und die Produkte sind so gut wie in allen iPhone-Geräten drin, auch die älteren Geräte. Das sind essentielle Helferchips, sage ich jetzt mal, die einfach zum Betrieb notwendig sind. Und da soll es wohl speziell bei den zwei genannten Firmen, also Texas Instruments und Broadcom, Probleme geben. Die können nicht liefern. Ergänzend dazu gab es auch noch Nachrichten, dass nicht nur Apple Probleme hat, diese Chips zu beziehen, sondern dass es auch andere Firmen trifft, die von Texas Instruments nicht beliefert werden können. Und dass TI einfach Order streichen musste, also dass es da einfach Probleme gab. Und im Laufe der Woche gab es noch einen erweiterten Bericht, nicht von Bloomberg, sondern von DigiTimes, dass angeblich da gar keine Orderstreichungen vorgenommen worden sind, sondern es ist alles Töfte und es läuft alles weiterhin so wie gehabt. Allerdings, wenn ich höre, dass auch andere Hersteller Probleme haben, Texas Instruments Chips zu bekommen, also gleiche Chips nicht zu bekommen, dann gehe ich schon davon aus, dass an dem Bloomberg-Bericht was dran ist. Und wenn man generell Bloomberg und DigiTimes gegenüberstellt, dann ist der Bloomberg, die Seriosität von Bloomberg in meinen Augen etwas höher als die Seriosität von DigiTimes.
Ne? Die Frage ist halt, hat Apple wirklich weniger Geräte in Auftrag gegeben, beziehungsweise erteilte Aufträge reduziert aufgrund der Situation? Oder kriegen sie einfach weniger Geräte, weil produktionstechnisch nicht mehr rausfällt? Es ist halt wahrscheinlich auch die Frage, wie die Beträge formuliert sind, ja. Was halt dann Vorauszahlungen betrifft, wenn sie 10 Millionen Geräte bestellt haben und die Produktion läuft an für 10 Millionen Geräte, und du hast dann quasi die Geräte da liegen, ja, und wartest auf einen Chip, hast ja entsprechend auch Kapital gebunden. Guck dir mal an, wie viele Autos, die nicht fertig produziert werden können, weil Steuergeräte fehlen oder die Chips für Steuergeräte fehlen und die momentan irgendwo auf angemieteten Flughafenflächen stehen, die sie angemietet haben oder auf anderen Flächen. Das ist halt alles die Frage, wie es da halt vertraglich aussieht, eventuell, ja, muss man Aufträge, wie gesagt, reduzieren, um da eventuell nicht so viel Kapital zu binden, beziehungsweise da in Rechnungen reinzulaufen für Sachen, die du nicht verkaufen kannst. Das ist halt alles, das, keine Ahnung. Ja, es wird definitiv so sein, dass nicht so viele Geräte rausfallen, wie sie gerne hätten.
Ja. Davon gehe ich auch aus.
Aber ob dann wirklich Apple da irgendwelche Zahlen nach unten korrigiert hat oder ob das einfach davon kommt, weil nicht mehr geliefert werden kann. Keine Ahnung.
Ja.
Irgendwo wird was dran sein.
Ja, also ich gehe schon davon aus, dass sie irgendwo Probleme haben, die Teile ranzubekommen. Gerade weil ja aus mehreren Ecken berichtet worden ist, dass TI die Dinger nicht liefern kann.
Ja, ja, und selbst wenn Apple noch bevorzugt beliefert wird, die Frage ist ja, wenn du 10 Millionen Teile bestellst, kriegst du dann nur 10% weniger anstatt 50 wie andere oder gar nichts, ja, du kriegst aber definitiv weniger.
Ja.
Und von daher, irgendwo wird es halt, ja.
Irgendwo wird es haken. Und
genau.
Also ich glaube nicht, dass das DigiTimes recht hat. Ich glaube eher, dass Bloomberg recht hat und vielleicht auch nicht in diesem Ausmaß, aber dass es da irgendwo klemmt an irgendwelchen Ecken und Kanten, das ist eindeutig. Und das kann man auch daraus sehen, dass Nikkei Asia einen Bericht rausgegeben hat, dass sie einen weiteren Lieferanten ins Boot geholt haben für die OLED-Displays, oder sie sind dabei, diesen Lieferanten mit ins Boot zu holen, nämlich die Firma BOE. Und sie sollen 20% der OLED-Panels liefern. Bisher macht es Samsung und sie befinden sich gerade im Qualifizierungsprozess, dass, wie gesagt, die Panels auch zugelassen werden können für die derzeitige Produktion. Und BOE ist ja ein relativ solider Partner und auch gut aufgestellt in dem Bereich. Und ich denke, dass dieser Qualifizierungsprozess auch erfolgreich verlaufen wird. Und das lässt ja auch darauf hindeuten, dass Apple wirklich Probleme bei den Komponenten hat. Und das deutet ja auch darauf hin, dass dieser Bloomberg-Bericht in irgendeiner Weise schon Hand und Fuß hat. Auch wenn jetzt diese TI-Dinger jetzt nichts mit Displays zu tun haben, aber es geht ja generell um Komponentenknappheit und das ist ein weiterer Indiz dafür, dass die iPhone-Produktion nicht so rund läuft, wie sie laufen sollte.
Ja, wo läuft momentan irgendwas rund?
Ja, nirgends, egal
wo du hinschaust. Das ist echt erschreckend und wenn du dann hörst, gerade aus der Automobilbranche auch, dass sie da mit längeren, oder wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, wo ich auch gesagt habe, ich gehe nicht davon aus, dass das Problem sich von heute auf morgen erledigt. Ja, das wird uns noch eine Zeit begleiten. Ja, dasselbe hörst du jetzt auch aus der Automobilbranche. Da hast du auch gerade jetzt wieder gehört, wer alles Kurzarbeit macht, beziehungsweise wo jetzt welche Produktionsausfälle sind, ja, beziehungsweise wie sich ja auch die Lieferzeiten einfach entwickeln bei den unterschiedlichen Modellen. Schwierig, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und das wird uns noch längere Zeit begleiten.
Ja. Leider, ja, leider.
Ja, so ist es. Gut, und zum Schluss oder fast zum Schluss noch ein schönes Thema. Nach 14 Jahren hat sich die Firma B&W erbarmt und einen Nachfolger vom Zeppelin vorgestellt. Zeppelin ist ja so eines der ikonischen Lautsprecher, die es dementsprechend auf dem Markt gibt. Und es war eigentlich eines der ersten Geräte, die so in die, oder mit eines der ersten Geräte, die mit in diese Apple-Welt eingedrungen sind. Also der erste Zeppelin hat ja noch einen iPod-Connector gehabt. Der war ja noch mit 30-Pin-Connector. Das Ding wurde ja letztendlich nicht mehr angefasst und nicht weiterentwickelt. Und der neue, der ist jetzt quasi, wird bald vorgestellt. Man geht von November aus, hat Spotify Connect AirPlay 2 als Sprachassistenten, Alexa on board, keine Siri-Funktion. Das wundert mich ein wenig. Und soll für 800 Euro auf den Markt kommen. Ja, bin ich mal gespannt. 800 Euro ist ein extrem selbstbewusster Preis. Da muss er sich wirklich mit Marktbegleitern in dem Bereich messen. Bin mal gespannt, wie sich das Ding so soundtechnisch macht. Ja, weil das ist schon selbstbewusst mit 800 Euro.
Ja, das Beste war, als ich die Überschrift das erste Mal gelesen habe, und ich so, was, BMW, Zeppelin? Was, wie bitte? Bis ich dann gesehen habe, oh, B und W.
Ja. Gab es da nicht einen Tuner? Ach nee, das war D und W. Nee, war das nicht auch B und W, der Tunerladen aus dem Robot?
Nee, DW. DW.
Ja, okay.
Mit den Mädels auf dem Katalogdeckel, glaube ich, ja.
Ja, die waren ja nicht nur aus dem Katalogdeckel, die waren ja quasi überall. Aber, gibt es den Laden überhaupt noch? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht
mehr. Oh, keine Ahnung.
Ich glaube, der hätte es in der heutigen Zeit auch schwer, mit dem Marketingkonzept weiterhin zu existieren.
Das ist eine andere Frage. Hatten die nicht auch Treffen organisiert früher?
Ja, ja, klar. Ich glaube, die waren auch Hauptsponsor vom Golf GTI-Treffen am Wörthersee.
Ja, aber irgendwas war da noch, ja.
Ja, ja.
Aber mit dem Thema habe ich mich schon seit Jahren nicht mehr beschäftigt. Seit Jahren.
Ja,
nicht
gut.
Mehr.
Die Tuning-Szene hat sich auch weiterentwickelt, ja.
Das auch. Aber wie gesagt, ist jetzt für mich, also die Zeiten sind bei mir schon lange, lange vorbei, dass ich mich irgendwie für diese
interessiert habe. Ja, gut, ein bisschen Tuning, so stilvolles Tuning, nicht so ein Clean-Tuning, sage ich jetzt mal. Das finde ich ganz interessant.
Nee, das einzige Tuning, was mich noch interessiert, ist das, was ich beim Hersteller direkt mitbestellen kann. Alles andere ist, nee.
Ja.
Da habe ich heute war gerade in den Nachrichten ein Fall, wo da ist jemand, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ich habe es auch nur so im Radio halb mitgehört. Da hat jemand oder ist mit seinem Auto liegen geblieben, hat die Polizei gerufen, warum auch immer die Polizei, keine Ahnung. Und ist ein sehr stark getuntes Auto gefahren und die Polizei hat dann mal festgestellt, dass durch die Tuning-Maßnahmen, die er ergriffen hat, die Betriebserlaubnis erloschen ist. Und dann weiß ich nicht, ob er sich geärgert hat, die Polizei gerufen zu haben. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich fand es nur so, Tuning, Betriebserlaubnis, Polizei rufen, Besitzer selbst liegen geblieben. Und ich so, hä, what? What the fuck? Deswegen, ich habe es leider nur halb mit einem halben Ohr mitgekriegt. Leider.
Habe ich dir schon erzählt, dass ein Techniker der Firma Volkswagen mir erzählen wollte, dass Displays atmen.
Oder sie kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, was er also damit meint.
Ja. Kurzer Hintergrund. Ich habe bei mir auf meinem Mittelkonsolendisplay vom Fahrzeug eine original zertifizierte Schutzfolie von Volkswagen. Also die wird von Volkswagen auch angeboten. Es ist jetzt nicht der Schutz, ist jetzt nicht dafür da, um jetzt irgendwie Fingerabdrücke zu absorbieren oder das Gerät nicht dreckig zu machen, sondern einfach nur, um Reflexionen zu eliminieren. Oder das Ding hilft auch. Und es ist auch wirklich, wenn wegen Sonneneinstrahlung etc. pp. Hilft auch. Alles toll. Und das ist jetzt schon beim zweiten Fahrzeug, wo ich das verwende. Das andere war zwar Audi, aber war dann auch zertifiziert von Audi, ist ja egal, ist ja ein Konzern, ist ja eine Soße. Und da gibt es halt zertifizierte Folien, die man da verwenden kann und die auch empfohlen werden. Kosten 39 Euro und die werden dann auch gleich professionell aufgetragen. Die haben dann so ein Tool, wo die das auch blasenfrei auftragen können, alles super. Und auf einmal fällt mein Display aus, komplett alles schwarz. Nichts funktioniert mehr, also das Fahrzeug funktioniert an sich noch, aber halt die ganzen Steuerungsfunktionen, die ich halt über das Display auslösen kann, funktionieren alle nicht mehr. Zur Werkstatt gefahren, ja, nee, da haben sie eine Folie drauf, das Ding kriegt ja keine Luft mehr, das Ding ist in Hitzetod gestorben. Wollte der Techniker mir weismachen. Ja, nee, ist klar, und warum verkauft ihr diese Folien? Ja, die hätten sie gar nicht drauf machen dürfen. Also der hat steif und fest behauptet, dass ich das nicht durfte. Naja, dann kam dann der Werkstattmeister und hat gesagt, nee, weiß auch nicht, warum der Kollege sowas, so ein dummes Zeug erzählt. Ist natürlich nicht im Sinne, dass dann Totalausfall vorherrscht und sie haben das Ding dann halt über Kulanz komplett ersetzt. Also ja, Glück gehabt in Anführungsstrichen. Aber Displays atmen, hat er mir gesagt. Ja. Man lernt nie aus.
Displays atmen. Man lernt nie aus, da hast recht, ja.
Ja. Bei dem Fahrzeug habe ich sowieso echt Probleme. Ich glaube, das ist mehr in der Werkstatt als bei mir zu Hause derzeit. Also es war keine gute
Entscheidung. Ja, das ist mir schade. Das ist mir schade, ja. Wie hat man früher gesagt, Montagsauto?
Ja, das kann sein.
Wobei, da fällt mir gerade ein, als wir das Auto von meiner Frau abgeholt hatten, hat er auch gefragt, ob er die Display, also es war die, vom Auslieferungszustand her noch die Schutzfolie drauf auf dem Display, ob er sie drauflassen soll oder ob er sie abziehen soll. Und meine Frau hat gesagt, die kann weg. Ich hätte sie ja erstmal draufgelassen, aber egal.
Ja, also diese Folie ist auch so eine matte Folie und dass man halt keine Reflexion durch das Tageslicht drauf bekommt und man das halt besser erkennen kann. Das hilft auch wirklich. Naja, so ist das.
Ja.
Ich sag ja, Volkswagen, völlig wertlos. Ja, kurz noch ein Schlussthema, was das Wall Street Journal wieder aufgewärmt hat. Diese Gerüchte gab es ja auch schon im letzten Jahr und sie sind jetzt sicher, dass sie jetzt wirklich konkrete Informationen aus der Branche haben und aus der Lieferkette haben, dass die zukünftigen AirPods, ich vermute mal nicht die AirPods 3, sondern die darauf folgenden Generationen, vielleicht die Pro 2, dann zusätzliche Gesundheitsfunktionen bekommen sollen. Also sprich...
Oh, das hatten wir schon öfter, ja.
Das hatten wir schon öfter, aber Wall Street Journal meint jetzt, sie haben jetzt ganz jetzt konkrete soweit. Informationen. Okay. Ja, jetzt ist es soweit. Es soll konkret darum gehen, dass man die Körpertemperatur über das Ohr halt ermitteln kann. Das liegt ja auch sehr nah, weil viele Fiebermessgeräte, die operieren ja auch über das Ohr, in Anführungsstrichen. Also das ist ja, denke ich, auch ein Sensor, den man wirklich gut über einen Ohrstöpsel realisieren oder ein Wert, den man wirklich gut über einen Ohrstöpsel ermitteln kann. Und dann soll es noch erweiterte Hörgerätefunktionen geben. Also wir sehen ja mittlerweile schon, dass die Geräte auch in der aktuellen Generation eingeschränkte Hörgerätefunktionen haben, in Anführungsstrichen, und das soll dann noch erweitert werden. Man spekuliert sogar, dass die künftigen AirPods sogar komplette Hörgeräte ersetzen können. halte ich natürlich für eine sehr starke These. Und ob das wirklich der Fall sein wird, da setze ich persönlich mal wieder mein berühmtes Fragezeichen dahinter.
Ja, okay, kommt halt immer auf den Grad wahrscheinlich drauf an, der Hörbehinderung und den Einsatzzweck dann auch. Weil als Hörhilfe definitiv, ja, gibt's garantiert auch schon einige, die sie als Hörhilfe einsetzen. Wenn du mal überlegst, dass der Trend bei Hörgeräten ja auch gerade hingeht, als Freisprecheinrichtung fürs Telefonieren zu nutzen oder aber als Hörhilfe beim Fernsehen zum Beispiel. Ja, das sind ja alles so Sachen, die moderne Hörhilfen ja dann einfach auch mittlerweile anbieten. Nicht ganz günstig, die Geräte, aber wie gesagt, die Funktionen halten da ja Einzug. Warum sollte also nicht eine unterstützende Funktion auch in die AirPods kommen? Bietet sich an, wird wahrscheinlich der eine oder andere auch wieder meckern, wo Apple halt seine Fühler aussteckt. Aber mein Gott,
wir haben ja jetzt schon in der aktuellen Generation leichte Funktionen, genau, die dahindeuten oder die dahingehen. Und das soll jetzt angeblich noch massiv erweitert werden, was sie natürlich unter massiv
verstehen. Was Sinn verstehen, macht. Nee, was wäre durchaus Sinn macht, klar.
Ja, klar. Ich meine, man hat die Dinger ja sowieso im Ohr und spricht natürlich dadurch noch eine größere Zielgruppe an oder einen größeren Kundenkreis mit an, ganz klar. Okay. Aber ich habe ja damals schon dran erinnert oder nicht dran erinnert, wo Apple auf der, ich weiß gar nicht, die WWDC, egal, wo sie diese Funktion halt vorgestellt haben, die wir jetzt schon drin haben, wo dann ein paar Tage später gleich die Pressemitteilungen von den Hörgeräten rausgegangen ist. Nee, das kann man nicht vergleichen mit einem richtigen Hörgerät. Und da haben sie ja richtig auf die Tube gehauen. Und so ein bisschen gegen Apple, in Anführungsstrichen, gegen Apple geschossen und da wirklich alles nochmal klar und richtig gestellt, dass man das nicht mit einem richtigen Hörgerät verwechseln sollte. Naja gut, das sollte auf der Hand liegen, ja, dass das im Moment noch nicht der Fall ist. Ja, naja.
Aber gut. Mein Gott, solange du, wie gesagt, ja, das nur als Unterstützung oder als Hilfe wirklich benutzt und das vollkommen ausreicht, warum sollte ich mir dann...
Ja, wenn es bis zu einer gewissen Stufe, bis zu einem gewissen Grad der Behinderung reicht und wenn es eben eine Lösung ist für den Patienten, in Anführungsstrichen, oder für den Kunden, ist ja alles gut. Ne? Und ich verstehe auch, natürlich kann ich verstehen, dass sich die Hörgerätehersteller da ein bisschen drüber aufregen, aber ja, mein Gott, es gibt auch Kunden, die nicht unbedingt sofort ein Hörgerät benötigen und die vielleicht damit noch gut zurechtkommen. Mit ein paar AirPods, die einen helfen. Ja, gut. Ich würde natürlich auch lieber als Hörgeräthersteller jeden gleich sofort ein Hörgerät andrehen. Klar, kann ich alles verstehen. Wirtschaftlich gesehen. Und die eine Firma muss sich natürlich auch die teuren Werbekosten für den Herrn Gottschalk wieder reinholen, ne?
Ah, ja, ich weiß, wen du meinst.
Ja, Firma.
Dann gab's ja die anderen noch, die hatten aber auch mal vor einiger Zeit ein schönes Werbebudget. Wenn man da mal überlegt, welche Gesichter in denen ihren Werbespot zu sehen waren, ja. Also die geben sich da nicht allzu viel, ja.
Ja, es ist Wahnsinn, was Unternehmen an einem Marketingbudget haben und wie das differenziert in vielen Bereichen. Das ist da darf man gar nicht drüber nachdenken.
Ja, wo unser eins als kleiner, wir hatten ja vor der Aufnahme kurz darüber gesprochen, wo unser als kleiner Podcast die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, wenn man da manchmal Summen hört, die da ausgerufen werden, ja.
Ja. Es ist, wenn man in der Werbebranche nur so ein bisschen unterwegs ist und nicht ganz so abgebrüht ist, in Anführungsstrichen, oder sehr bodenständig ist und dann diese Preise sieht und was da so abgeht, auch gerade im YouTuber-Bereich, da darf man nicht empfindlich sein. Da muss man schon, das ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Und ich glaube, wenn viel mehr Leute hinter die Kulissen blicken könnten, was bei den YouTubern so abgeht, dann hätten sie ein ganz anderes Bild,
wobei das ist ja
was
auch
in der Szene abgeht.
Ja, das ist aber auch nur dieses 1% im Prinzip, ja.
Wie das, du meinst das 1% der YouTuber oder wie?
Ja, die ja dann auch entsprechend diese Zahlen halt einfach ausrufen können. Ja.
Das ist ja nicht generell so. Also ich sag mal, ab 100.000 Abonnenten wird es schon interessant, werbetechnisch.
Die muss sie aber auch erstmal haben. Ja.
Und das ist jetzt noch nicht die Speerspitze der YouTube-Szene, die wir in Deutschland haben.
Das nicht, aber wenn du heute anfängst, fängst du ja nicht mit 100.000 an.
Nein, das ist richtig.
Heute anzufangen ist nochmal eine ganz andere Situation als vor 5 Jahren. Deswegen, also heute schwierig. Sehr schwierig.
Ja, gut.
Ob Twitch, ob YouTube, das gibt sich nichts. Das ist echt schwierig. Ist
genauso, wenn du heute anfängst mit einem neuen Podcast und bist jetzt kein Promi, dann ist es auch sehr schwierig, eine gewisse Hörerschaft zu generieren. Das ist ganz einfach so. Mhm,
ja.
Weil die Auswahl ist so riesig und jeder buhlt um die Aufmerksamkeit und man hat halt auch nur als Hörer ein gewisses Maß, was man konsumieren kann. Und du musst irgendwie da reinkommen, dass du in der Aufmerksamkeitsbubble mitschwimmst.
Mhm. Das ist halt so. Schwierig, ja.
Ja. Also ich glaube, wir würden mit unserem Konzept, wenn wir so neu anfangen auch nichts mehr reißen.
Nichts will ich jetzt nicht sagen, aber du bist natürlich erstmal eine Zeit lang beschäftigt, da entsprechend das alles aufzubauen.
Zu generieren. Ja, das ist halt so. Und die ersten 5 Jahre.
Das kam ja bei uns auch nicht von heute auf morgen.
Nein, das hat auch lange gedauert. Ja, das ist halt so.
Naja.
Ja, jetzt gehen wir auf Folge 500 zu. Wer hätte das gedacht?
Ja.
Und ich hätte glatt vergessen, dass wir noch ein Gewinnspiel haben, was ich ja letzte Woche angekündigt habe. Ja.
Ja, ich habe nichts in den Notes gesehen.
Doch, ganz unten in den.
Oh, noch weiter unten. Teil.
Ja.
Okay. Sonst haben wir das ja als weiter oben. Ja.
Ja. Ich habe es gleich mit eingebaut gehabt.
Ah, sehr gut. Ja.
Wir haben ja jetzt Gewinnspielwochen und nachdem wir eine Folge ausgesetzt haben, aus organisatorischen Gründen haben wir wieder einen Gewinnspielpartner an Bord. Und das ist nämlich heute die Firma Cyberpower. Und sie stellen uns eine USV-Anlage zur Verfügung. Was heißt Anlage? Ein kleines USV-System. So klein ist es nicht. Es ist schon ordentlich. Das ist nämlich die CP1300EPFC-LCD. LCD steht in dem Fall für LCD oder LC-Display, wo man dementsprechend am Gerät einige Einstellungen vornehmen kann und auch eine vernünftige Statusanzeige hat. Genau dieses Gerät haben wir ja auch schon mal ausführlich besprochen und das ist das Gerät, was ich auch im Einsatz habe. Also es ist wirklich nicht unbedingt, das Baseline-Modell, sondern da geht es schon in den höheren Bereich, liegt glaube ich derzeit so Pi mal Daumen knapp über 300 Euro, also schon ein ordentlicher Preis. Tja, mitmachen. Ganz einfach ist es, eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek-café zu schreiben. Beim Schreiben der bloßen E-Mail hat man schon mal ein Los und wer uns nach wie vor einen Screenshot seiner iTunes-Bewertung mit dranhängt an die E-Mail, der hat dann ein zweites Los. Das ist ganz simpel. So simpel wie beim letzten Mal auch. Beim letzten Mal war die Teilnahme nicht so riesengroß. Ich glaube, die meisten warten die fetten Gewinne ab, weil ich ja mal gesagt habe, wir steigern uns. Das haben wir hiermit ja auch getan. Aber ob wir jetzt das noch weiter steigern können mit den Gewinnspielpreisen, da setze ich mal ein großes Fragezeichen dahinter, weil das wird teilweise auch von den Firmen im Moment ein bisschen spontan entschieden. Und wie gesagt, das ist, denke ich, schon mal ein ordentlicher Gewinnspielpreis, also teilnehmen. Und ihr könnt natürlich auch unseren Podcast gerne mal weiterempfehlen. Wie heißt das schön? Sharing is caring und Support ist kein Mord, oder wie war das?
So ungefähr,
also, ja. Also von daher weiterempfehlen tut uns auch gut und jede Aufmerksamkeit ist doch ganz nett für unseren kleinen Randgruppen-Podcast. Gut. Ja, dann haben wir es für heute, Thomas, oder?
Ja, am Ende angelangt sozusagen.
Nächste Woche wissen wir mehr und
Apple
enttäuscht uns nicht.
Nein, ja.
Ja. Gut, in diesem Sinne, wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann nächste Woche wieder.
Jawohl, bis dann.
Jo, tschüss.
Tschüss.